Ja, liebe Kundinnen und Kunden, ja, da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Wenn Sie mal genau das Leben beobachten, da werden Sie feststellen, Sie haben es immer mit Kunden zu tun. Immer mit Menschen zu tun, die für Sie tätig sind. Tun Sie es mal genau, vergegenwärtigen. Sie sind immer für andere Menschen tätig. Für einen Unternehmer ist es relativ leicht zu beobachten. Es sind drei. Alle guten Dinge sind ja drei. Das ist ja ein Schöpfungsgesetz. Das sind einmal die Menschen, die einem helfen, dass man die Leistung generieren kann, um die es geht, also die berühmte Zahnpasta. Das ist die erste Kategorie der Kunden, die Kolleginnen und Kollegen bei uns in den Filialen, in den rückwärtigen Dienstleistungen. Dann die Kunden, für die man tätig ist. Das sind dann in erster Linie Sie. Falls Sie das so nett sind, Sie sind herzlich eingeladen, mal zu kommen. Die dann sozusagen unsere Leistung gutieren. Und dadurch, dass sie das tun und auch honorieren, dass wir das weitermachen können. Und dann haben wir noch die dritte Kategorie. Das sind unsere lieben Lieferanten, ne? Die für uns die Vorleistung generieren, dass wir tätig werden können. Wir haben es immer mit drei Kunden zu tun. Ganz, ganz wichtig, ne? Und zwar in einer Zeit, wo wir nicht mehr auf uns selbst gestellt leben können. Das ist ja das eigentlich Neue. Wir sind ja heute in der Situation, wo wir uns nicht mehr selbst versorgen können. Und wenn jemand von Ihnen meint, er würde von seiner Arbeit leben und er könnte sich selbst versorgen, dann ist es gut, dass er heute Abend gekommen ist, nämlich dann ist er dieser Illusion endgültig beraubt. Wir brauchen immer andere Menschen. Wir stehen nie auf unseren eigenen Füßen. Wir stehen immer auf den Schultern der Gemeinschaft. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man, ich sage immer, das ist wie beim Haarwasser, ne? Ich bin ja Drogist, wie beim Haarwuchsmittel. Es ist selten zu früh und nie zu spät, kann man diese Erkenntnis haben. Aber das ist ganz wichtig und das ist ein ganz großes Problem in unserer ganzen sozialen Befindlichkeit, dass wir meinen, wir würden auf unseren eigenen Beinen stehen. Das ist ein ganz großer Irrtum. Und wenn man diesen Irrtum mal überwunden hat, dann bekommt man auch mehr Interesse an sein Umfeld, an der Sozialität. Dann bekommt man mehr Interesse. Dann fängt man an, buchstäblich über den eigenen Tellerrand zu gucken. Und dann kann man auch auf so eine Fragestellung kommen, wenn ich darauf angewiesen bin, dass andere für mich tätig werden. Wenn ich das sozusagen existenziell erlebe, naja, dann kann man doch nur die Frage haben von morgens bis abends, wie schaffe ich Initiative weckende Rahmenbedingungen, dass andere initiativ werden. Weil leben kann ich ja nur, wenn andere für mich initiativ werden. Das ist die Schlüsselfrage für mich immer gewesen. Ne? Und das erleben Sie natürlich als Unternehmer. Ne? Man fängt natürlich alleine an, fühlt sich wahnsinnig groß und stark. Und dann stellt man plötzlich fest, ja, halt mal, wenn es keine Menschen gibt, die tätig werden, die sich einbringen und ausdrücken wollen, dann wird es nicht besser, sondern wird es schlechter. Oder dann muss ich eben alles alleine machen. Bloß wenn man meint, man muss alles alleine machen, dann... Naja, dann kriegt man in keinem Fall den Erich Fromm-Preis 2015. Aber dazu braucht man Glück. Ne? Also Glück gehört dazu. Glück hat er bekanntlich auf Dauer nur der Tüchtige. Und dieses Menschen finden, die sich einbringen, die einsteigen, die mitmachen, die Zielsetzungen, die man hat, die damit in den Diskurs gehen, ne? die auf den Prüfstand stellen und dann sagen, jawohl, hier bin ich Mensch, hier steige ich ein. Das wäre die Mitarbeiterschaft. Ne? Und dann braucht man natürlich auch die Kunden, die sagen, Herr Donnerwetter, da gibt es ja tatsächlich ein Unternehmen, das interessiert sich nicht nur für meine Kaufkraft. Klammer auf, Geldbeutel, Klammer zu. Sondern die interessieren sich tatsächlich an mir, höchstpersönlich. Und die sagen dann, jawohl, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und wenn das gelingt, dass es immer mehr tun, und wenn es einem gelingt, bei uns tun das inzwischen 1,7 Millionen Menschen pro Tag hier in Deutschland, dann spricht man von Erfolg. Ne? Erfolg ist ja ein wunderschöner Begriff. Ne? Erfolg, Erfolg, was heißt Erfolg? Warum heißt Erfolg Erfolg? Naja, weil er Folgen hat. Wenn Erfolg keine Folgen hätte, dann würde er nicht Erfolg heißen, sondern irgendwie anders. Aber jetzt Spaß beiseite, das ist fast ein Mysterium, dass man sich klar macht, ne? Erfolg zu haben heißt, die Folgen des Erfolges sind, dass ich nicht so weitermachen kann, wie ich zum Erfolg gekommen bin. Mein Freund Bruno Frey nickt mit dem Kopf. Vielen Dank. Das will was heißen. Weil er ist ein Wissenschaftler. Aber man kann nicht so weitermachen, wie man zum Erfolg gekommen ist. Ne? Und dann ist man eigentlich genau dort, wo Albert Einstein mich da sehr inspiriert hat und belehrt hat, indem er sagte, wir können. Na, wie geht's jetzt? Wer weiß es? Wir können nicht die Probleme von heute lösen mit dem Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. So, und wenn Sie das für wahrnehmen, ganz ernst nehmen, höchstpersönlich ernst nehmen, dann werden Sie feststellen, das ist genau unser Problem. Das ist haarscharf unser Problem. Das können Sie überall beobachten, in der ganzen Gesellschaft. Wir wollen die Probleme lösen mit den Methoden, mit denen wir schon immer die Probleme gelöst haben. Wenn Sie jetzt das Glück haben, wie ich und meine Frau, dass man Vater von Eltern von 6 Kindern ist und dann erlebt, 7 Kinder, ja. Naja, das sind so die, also es sind 7, ich kann es beweisen, 7 Kinder, ja, dann stellt man fest, das Problem, was man ja in der Erziehung hat und am stärksten stößt einem das auf in der Pubertät, und wir haben ja 7 Kinder durch die Pubertät begleitet, dass die Eltern immer zu spät merken, wie sich die Kinder verändern. Also die Pubertät ist ja das Problem der Kinder, der Jugendlichen, sondern das Problem der Eltern. Ne? Es ist ja nichts Schöneres und Anmutigeres wie so ein Kind mit 9, 10 Jahren. Ne? 9 bis 10 Jahren. Ne? Können Sie sich daran erinnern? 9 bis 10 Jahren. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Ne? Aber das hört eben auf. Ne? Und dann ist das Problem, dass die Eltern das nicht bemerken. Und das ist bei uns im Leben ganz genauso. Ne? Wir bemerken nicht, dass sich die Zeiten verändert haben. Das heißt, wir merken es, wenn wir es überhaupt merken, merken wir es immer zu spät. Und das lernt man natürlich als Unternehmer. Ne? Diese Falle, in die man gerät, dass man meint, es geht jetzt gerade so weiter. Man könnte den Erfolg konservieren, reproduzieren, perpetuieren, also was Sie sich da alles jetzt vorstellen können, das ist natürlich genau die Falle. Ne? Und wenn Sie dann in unsere deutsche Kulturgeschichte schauen, dann haben Sie den Faust. Ne? Und der Höhepunkt vom Faust, das ist ja ein Höhepunkt der deutschen Kulturgeschichte, und dann der Höhepunkt im Faust, das ist ja die Wette zwischen Mephisto, der wurde heute ja schon angesprochen, zwischen Mephisto und dem Faust, werde ich zum Augenblick sagen, verbleibe doch, du bist so schön, dann sollst du mich in Ketten schlagen oder magst du mich in Ketten schlagen, dann werde gerne ich zugrunde gehen. Ich mache immer an irgendeiner bestimmten Stelle einen Fehler da. Aber das ist genau die Fragestellung. Man könnte also jeden Abend eigentlich mit der Fragestellung einschlafen, dann wie oft hast du heute schon wieder die Wette verloren? Ne? Und das ist unser Problem. Und wie können wir uns, vorhin wurde vom Futurum 2 gesprochen, ne? Wie können wir sozusagen uns mit unserem Denken so antizipativ in die Zukunft bewegen, dass wir dann aus dem Denken heraus die Zukunft gestalten? Das ist unser Problem. Je mehr Menschen das in der Gesellschaft für sich höchstpersönlich bewerkstelligen können, desto besser geht es der Gesellschaft. Desto besser geht es dem Unternehmen. Desto besser geht es jeder Gemeinschaft, nicht zuletzt einer Ehe. Dieses antizipative Vorwegnehmen, so mit so einem Art ahnenden Bewusstsein vorwegnehmen, was jetzt eigentlich dran ist, und es so zu vergegenwärtigen, dass es für einen real ist. Das ist das, was mal ein holländischer Philosoph genannt hat, ein Unternehmer ist ein Realträumer. Und daran ist mir deutlich geworden, das habe ich Gott sei Dank schon früh gelesen und auch bejahen können, da ist mir klar geworden, naja, der Mensch ist ein Wesen, was träumen kann. Ne? Das ist doch eine enorme Geschenk der Schöpfung, dass wir träumen können. Und was wir träumen können, das können wir auch denken. Also nicht jeder, der träumen kann, kann es auch denken. Ne? Aber wenn das einmal klar ist, dann merkt man, hat Träumen, Denken. Und was ich denken kann, kann ich auch wollen. Und was ich wollen kann, kann ich auch tun. Das ist sozusagen das eigentlich Unternehmerische. Ne? Immer den Traum schiebt man vor sich her. Man tut es dann denken. Macht es im Denken sozusagen immer realer. Ne? Es ist zwar noch gar nichts da, aber für sie, ist für einen selbst ist es schon eine Realität. Und dann will man es. Dann schießt es sozusagen in den Willen. Ne? Und dann tut man es auch noch am Schluss. Ne? Jetzt kann man sagen, ja, wo liegt dann eigentlich das Problem? Ja, das Problem liegt, ich sage dann immer, die Treppe wird von oben gefegt. Ne? Jede schwäbische Hausfrau weiß das. Die Treppe wird von oben gefegt. Und was passiert, wenn man die Treppe von unten fegt? Naja, in dem Beispiel wäre das dann, ich tue was ich nicht will. Ne? Das ist ja eine große Tragik. Ne? Ich tue etwas, was ich nicht will. Dann, das nächste wäre, ich will was ich nicht denken kann. Naja, das haben wir schon erlebt. Weil das tut entsetzlich tragische Folgen haben. Nämlich dann bin ich im Bereich der Ideologien. Ne? Also wenn wir etwas tun wollen, also tun und wollen, was wir nicht selbst denken können, dann muss man sich ja fragen, wo lassen Sie denken? Ja, das ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft auch. Ne? Und dann sind wir im Bereich der Ideologien. Das führt dann zum Kommunismus, zum Kapitalismus, zum Nationalsozialismus. Wir wollen was und tun was mit höchstem Engagement, was wir in Wirklichkeit nicht selbst denken können. Und tun uns dadurch entledigen dessen, was eigentlich den Menschen ausmacht, nämlich diese Einsichtsfähigkeit. Einsichtsfähigkeit. Und das gilt natürlich im Leben zu mobilisieren, diese sensible Beobachtung, halte mal, mache ich da etwas? Wir haben da so einen Spruch bei uns im Unternehmen, bei DM, der heißt, denke erst und handle dann und handelnd denke stets daran. Also diesen Zusammenhang, dass der einem klar wird. Aber das ist ja ganz wichtig auch für unsere Gesellschaft, dass wir immer mehr Menschen in der Gesellschaft haben, die sich wirklich als Menschen in die Gesellschaft hineinbegeben und das heißt als denkende Wesen. Und das ist für ein Unternehmen natürlich lebensentscheidend. Ne? Stellen Sie mal vor, wenn im Unternehmen keiner mehr denkt, wo sie da hinkommen. Wenn nur noch gemacht wird. Und das ist das eigentliche Unternehmerische. Ne? Und jetzt ist es ja so, dass Unternehmer sind nicht nur solche, die Zahncreme oder anderes verkaufen, sondern jeder Mensch ist ein Unternehmer. Also nehmen Sie es bitte höchstpersönlich. Sie sind ein Unternehmer. Ich habe das meinen Studenten immer gesagt, da habe ich gesagt, ja, Unternehmer sein, das ist jeder Einzelne. Und zwar ist es die Lebensunternehmerschaft. Die Lebensunternehmerschaft. Und habe zu den Studenten immer gesagt, beschäftigen Sie sich mit Biografien, so mit Anfang 20, das ist ja spannend. Und Biografien, sich mit Biografien auseinanderzusetzen, das heißt ja zu erleben, was es heißt, eine Biografie zu gestalten. So mit Höhen und Tiefen, ne? Dramatisch, spannend, eigentlich nie langweilig und außerdem höchst gefährlich. Warum sind Biografien gefährlich? Naja, sie enden garantiert tödlich. Glauben Sie mir. Es hat noch keiner überlebt, eine Biografie. Und wenn so eine Biografie dann tödlich geendet hat, ja, dann kann man nichts mehr ändern. Nämlich nach dem Tod, die werden es auch noch erleben, hoffentlich nicht so schnell, ne? Aber je besser man sich darauf vorbereitet, ne? Nach dem Tod geht es geradeaus zum jüngsten Gericht. Und im jüngsten Gericht wird man nicht gefragt, wie viel hast du verdient, ne? Sondern im jüngsten Gericht wird man gefragt, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Ne? Wie war dein Beitrag? Wie bist du wirksam geworden? Und vor dem jüngsten Gericht gibt es ja keine Ausreden mehr. Ne? Und ich sage das jetzt nicht, weil ich das makaber finde, sondern weil man sich das immer wieder vergegenwärtigen sollte. Auch als Unternehmer muss man sich jeden Tag fragen, kann ich das, was ich tue, rechtfertigen? Vor mir selbst und vor den anderen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wenn man Glück hat in seinem Leben, dann stellen sich einem Fragen als Folge des Erfolgs. Ne? Und wenn man dann noch mehr Glück hat, dann findet man plötzlich Menschen, die einem zum Quell werden, ne? die einen bestätigen und helfen. Ne? Und da gibt es einen schönen Spruch von Goethe, der hing immer bei uns im Konferenzraum, der hieß: Alles Gute ist schon gedacht worden. Man muss es nur wieder auffinden. Und für meine sozusagen über den Tellerrand Frage, wie schaffen wir Initiative weckende Rahmenbedingungen? Da hatte ich dann so zwei Protagonisten gefunden. Das eine war Erich Fromm, das andere war Viktor Frankl. Das lässt sich eigentlich relativ banal deutlich machen für einen selbst. Naja, wenn Sie dem Menschen dienen wollen, und verdienen kommt ja von dienen, ne? Also Unternehmen verdienen umso besser, je mehr sie dienen. Und das ist mehr wie ein Wortspiel, entschuldigen Sie bitte, ne? Also Voraussetzung zum Verdienen ist dienen, ne? Und wenn Sie dienen wollen, dann müssen Sie sich für den Mitmenschen interessieren. Die Steigerung für Interesse wäre lieben. Je mehr Sie Ihre Kunden lieben, denken Sie an die drei Kunden, desto besser können Sie sie verstehen. Und je besser Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden verstehen, desto besser können Sie ihnen dienen. Desto erfolgreicher wird das Geschäft sein. Keine Frage. Also das ist leicht beobachtbar und noch leichter zu beweisen. Also geht es in erster Linie mal um Interesse an den Menschen. Und da haben Sie natürlich bei Erich Fromm einen sprudelnden Quell von Anregungen. Und der zweite, Viktor Frankl, der tut sich da so ein bisschen überschneiden, auch mit Erich Fromm. Nämlich, Sie wissen ja, alles gut ist schon mal gedacht worden. Ja, wenn Sie... nehme ich das Beispiel mit dem Heiratsantrag. Ne? Können Sie sich erinnern, als Sie einen Heiratsantrag gemacht haben? Also wenn Sie einen Heiratsantrag machen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, natürlich sollen Sie sich ordentlich anziehen und so weiter, ne? Weil das einen guten Eindruck macht. Aber entscheidend ist, ob Sie etwas deutlich machen können, wo der andere sagt, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Also wie schaffen wir Verhältnisse? Wie schaffen wir, wie können wir uns Ausdruck geben, sodass die anderen sagen, Donnerwetter, das macht Sinn. Ne? Sinnstiftung. Das ist das andere Bein, auf dem man stehen muss. Ne? Man muss seine Mitmenschen, mit denen man ja mehr oder weniger zu tun hat, und man weiß ja nie, mit wem man noch zu tun hat. Ne? Die müssen merken, dass man ihnen Interesse entgegenbringt. Nehmen wir den Begriff, der vielleicht nicht so allgemein ist wie Liebe, sondern nehmen wir den Begriff Wertschätzung. Wertschätzung, den anderen Menschen wertschätzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ja, Dinge tun, die sinnstiftend sind. Sinnstiftend. Wie kriegen wir das rüber, dass wir den Sinn für uns entdecken und für die anderen Dinge tun, wo sie sagen, ja, das ist sinnstiftend. Das ist das Nadelöhr, was wir überwinden müssen. Und dann könnte man auch sagen, naja, das ist jetzt so wie in unserer Situation. Ne? Sie sind jetzt schon recht müde hier von diesem Festakt. Ne? Und ich soll Ihnen eine Lecture halten. Eine Lecture, habe ich mich belehren lassen, darf eine Kürze wie 40 Minuten sein. Ne? Und wir haben erst 15 Minuten geschafft oder so. Ne? Jetzt ist die Frage, ne? Wie schaffe ich das mit Ihnen? Naja, das schaffe ich doch mit Ihnen nur, wenn ich mich auf Sie einlasse. Also, meine Methode ist, Manuskript dürfen Sie da nicht mitbringen. Ne? Weil die Gefahr ist, wenn man jetzt ein ganz geübter Redner ist, wie der Herr Janssen, ne? Nochmal vielen Dank für Ihre Laudation. Ne? So als Laureat, ne? Das bin ja ich dann. Ne? Sie sind der Laudator, ich bin der Laureat. Da ging es mir so ein bisschen wie dem Erzbischof von Canterbury. Kennen Sie die Geschichte? Der war auch mal so Laureat und dann hat er ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und hat gesagt, Herr, vergib ihm über diese Schmeicheleien, die er über mich verbreitet und vergib mir, dass ich mich auch noch daran freue. Ne? Also, so ist mir schon gegangen. Ne? Also, bloß, wenn er recht hat, hat er recht. Ne? Also da bin ich nicht so geübt und dann habe ich gemerkt, nein, mir darf es nicht so gehen wie dem berühmten Professor, der halt sein Manuskript mitgebracht hat und es dann wunderschön abgelesen hat, immer schön abgelesen. Der Raum wurde immer leerer. Am Schluss saß noch einer in der ersten Reihe und hat dann artig applaudiert. Ne? Und dann hat er gesagt, oh, Sie waren aber interessiert an meinem Thema. Sagt er, nein, ich bin der nächste Referent. Also, die Frage ist, wie schaffen wir jetzt miteinander, ne? Also und zwar bis in die letzte Reihe da hinten, die Köpfe, die da rausgucken, ne? Wie schaffen wir eine Situation, Moment, wie nenne ich das, wo ich mit Ihnen in einen monologischen Dialog komme. Ja, das ist schwer, glauben Sie mir, aber das geht, man muss es ein bisschen üben, aber diesen monologischen Dialog. Und den, den kriegen wir nur dann zustande. Und Sie werden feststellen, wenn man das verfolgt, das ganze Leben besteht aus solchen monologischen Dialogen. Man fragt sich, was sind die Bedürfnisse des anderen? Und dann formuliert man dazu Ideen, ne, wie man dem nachkommt. Und dann rechnet man damit, dass der andere für diese Ideen empfänglich wird. Das ist so eine Schöpfungsrealität. Sie brauchen immer zwei Dinge, Empfänglichkeit und Produktivität. Sie rechnen jetzt mit meiner Produktivität, ne? Sonst wären Sie unten geblieben. Und ich gehe von Ihrer Empfänglichkeit aus. Ne? Von Ihrer Empfänglichkeit. Produktivität und Empfänglichkeit, glauben Sie mir, dieser Rhythmus zwischen Produktivität und Empfänglichkeit, das ist ein Mysterium. Wenn es das nicht gäbe, säße keiner von Ihnen hier. Dann könnte sich die Menschheit ja gar nicht reproduzieren. Es muss immer Produktivität und Empfänglichkeit zusammenkommen. Und wenn man sich das klar macht, dann stellt man fest, dass ja unsere Aggregatzustände im Verlaufe eines Tages, einer Woche, eines Monats wechseln ja immer zwischen Produktivität und Empfänglichkeit. Wirtschaftswissenschaftlich könnte man sagen, zwischen Produktion und Konsum. Wir können nur was produzieren, wofür unsere Kunden empfänglich sind. Wenn sie nicht mehr empfänglich sind, hat die Produktion ihr Recht verloren. Also, da dürfen wir nicht vergessen, die Macht, die wir haben. Wenn wir für Dinge nicht empfänglich sind, werden sie auch nicht mehr produziert. Das hört sofort auf. Das können Sie ausprobieren an der Filiale bei uns. Wenn Sie mal so eine Filiale angucken und sagen einfach, da gehen wir nicht mehr hin. Glauben Sie mir, das dauert nicht lang, wird die zugemacht. Da gehen die Lichter buchstäblich aus. Also dieser Zusammenhang zwischen Produktion und Empfänglichkeit, das ist ein Rhythmusgeschehen. Den müssen wir für uns im Leben finden. Und müssen wir für die ganze Gesellschaft finden. Wie können wir diese Produktivität und Empfänglichkeit so in einen Rhythmus bringen, dass sich etwas, was sich eigentlich wechselseitig ausschließt, gegenseitig stützt. Das ist ja der Rhythmus. Also am besten kann man den Rhythmus beobachten beim Atmen. Also einatmen und ausatmen tut sich gegenseitig ausschließen. Stimmt's? Wenn Sie meinen, Sie könnten nur einatmen, dann werden Sie sterben. Wenn Sie meinen, Sie könnten nur ausatmen, werden Sie auch sterben. Aber so richtig Prosperität im Leben hat man, wenn man den Rhythmus findet zwischen Ein- und Ausatmen. Jetzt haben Sie vorhin gehört, dass ich Ruderer war. Ruderer zu sein hat den Vorteil, dass Sie gar nicht verhindern können, wenn Sie da so als 15, 16, 17, 18, 19-Jähriger rudern, dass Sie hinter dieses Geheimnis kommen. Weil es ist immer der Rhythmus zwischen durchziehen und dann wieder vorrollen. Das nimmt man dann so als junger Mensch mit. Also wenn Sie das haben wollen, dass Jugendliche das erfahren, dann schicken Sie zum Rudern. Hier ist der Präsident vom Cannstatter Ruderclub, der hat Aufnahmeanträge dabei. Nichts Besseres für einen jungen Menschen. Aber dieses Geheimnis des Rhythmuses, dass unser ganzes Leben auf Rhythmus basiert. Und es ist natürlich überall so. Tag, Nacht, Sommer, Winter, Frühjahr, Herbst und so weiter. Oder im Geschäft, einkaufen, verkaufen. Ist alles ein Rhythmusgeschehen. Dass man in den Rhythmus kommt zwischen diesen sich wieder eigentlich wechselseitig ausschließenden Phänomenen. Und das ist Unternehmerschaft, das ist Management. Ein guter Manager, ein guter Unternehmer, der harmonisiert diese beiden Phänomene. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch im Leben den Rhythmus zwischen Arbeiten und Leben. Und das war mir dann so mit Mitte 50 war mir das so eine Frage, ne? Dass ich mir gesagt habe, jetzt können Sie sich vorstellen, wie gesagt, ich hatte Erfolg. Und Erfolg bedeutete damals, ich habe ja sozusagen mit 1 bei 0 angefangen. Ne? Die Leute sagen immer, ich hätte bei 0 angefangen, das stimmt nicht. Ich habe natürlich mit 1 angefangen. Ne? Mit 1, mit 0 können Sie nicht anfangen, das geht mathematisch gar nicht. Ne? Also mit 1 bei 0 angefangen und dann hatte ich Erfolg. Und die Folge des Erfolges war, ich musste Einstellungsgespräche führen, ne? So, und jetzt behaupte ich mal, es gibt wenige in dem Saal hier, die so viele Einstellungsgespräche geführt haben wie ich. Ne? Und wenn sie dann Einstellungsgespräche führen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, dann, glauben Sie mir, auch der Dümmste kapiert es dann eines Tages, ich gebe zu, es hat bei mir relativ lang gedauert, dass man sagt, naja, das den Lohn oder das Einkommen, das ich vereinbare mit der Bewerberin, waren ja meistens Frauen, das ist ja nicht die Bezahlung der Arbeit. Jetzt prüfen Sie mal, wie Sie das sehen. Da ist mir klar geworden, was ich als Unternehmer machen kann. Ich muss ein Einkommen der Bewerberin zusprechen, versprechen, vereinbaren, damit sie es überhaupt leisten kann, zu uns zu kommen. Und jetzt mute ich Ihnen eine kopernikanische Wende in Ihrem Denken zu. Und die ist, dass Arbeit unbezahlbar ist und dass sie nie bezahlbar sein kann mit dem Einkommen, sondern dass das Einkommen nicht die Bezahlung der Arbeit ist, sondern die Ermöglichung. Wenn Sie das heute Abend mal versuchsweise mit nach Hause nehmen, dass das Einkommen, was man erhält, die Ermöglichung der Arbeit ist, dann haben Sie einen, glauben Sie mir, dann hat sich es gelohnt, heute hierher zu kommen. Aber das ist die eigentliche Denkwende. In dem Moment, wo Sie meinen, Sie könnten was bezahlen, in dem Moment, wo wir meinen, wir können was bezahlen, sind wir auf dem Holzweg, buchstäblich auf dem Holzweg. Sondern immer wenn wir was bezahlen, ermöglichen Sie was. Nun, hier in Stuttgart ist ja eine Autostadt. Ne? Jeder Stuttgarter hat einmal ein Auto gekauft. Und wenn Sie ein Auto kaufen und es steht dann so blitzeblank vor Ihnen, ne? Dann meinen die Menschen tatsächlich, sie würden jetzt dieses Auto bezahlen. Das ist doch ein Irrtum. Das ist doch ein großer Irrtum. Auch wenn Sie bei uns einkaufen kommen und diese berühmte Tube Zahncreme kaufen und Sie nehmen die Tube Zahncreme aus dem Regal und gehen dann zur Kasse, dann meinen Sie, Sie müssten jetzt die Tube Zahncreme bezahlen. Glauben Sie mir, das ist ein Denkirrtum. Jetzt tun Sie sich nicht genieren, das passiert. Sie sind in bester Gesellschaft, wenn Sie das bisher so gedacht haben. Aber das ist ein ganz, ganz großer Denkirrtum. Nämlich die Tube Zahncreme, die da im Regal steht, oder das Auto, was da vor Ihnen steht, das ist doch schon bezahlt, sonst könnte es da gar nicht stehen. Die Tube Zahncreme ist doch schon bezahlt, sonst könnte sie gar nicht im Regal liegen. Jetzt wäre es natürlich ein Fehlschluss, wenn Sie sagen würden, ja, dann brauche ich ja nicht mehr an die Kasse gehen. Großer Irrtum, großer Irrtum. Und zwar, es ist deswegen wichtig, dass Sie dann an der Kasse diese Tube Zahncreme bezahlen. Das ist ja schon billig genug, aber preiswert genug. Das ist deswegen wichtig, dass wir wieder eine Tube Zahncreme bestellen können, die dann da im Regal liegt. Wenn Ihr Freund, Ihr Nachbar oder irgendjemand anders kommt, der wieder eine Tube Zahncreme braucht. Und wenn Sie das Auto bezahlen, was da so blitzeblank steht, ja, dann ermöglichen Sie, dass wieder eins produziert wird. Also, wenn Sie keine Autos im Straßenverkehr haben wollen, dürfen Sie sich kein Auto kaufen. Ne? Weil immer wenn Sie eins kaufen, tun Sie wieder ein neues in Auftrag geben. Und immer wenn Sie bei uns eine Tube Zahncreme kaufen, ich meine, da macht es ja noch einen gewissen Sinn, ne? Dann ermöglichen Sie uns wieder eine zu bestellen. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Betrachte ich Bezahlen als sozusagen die, sage ich mal, die Vergangenheit quittieren? Oder betrachte ich Bezahlen als Zukunft eröffnen? Das ist eine kopernikanische Wende im Denken. Immer wenn ich was bezahle, ermögliche ich Zukunft. Und wir meinen, also Sie natürlich nicht, aber alle anderen da draußen, ne, die meinen, wenn Sie was bezahlen, dann sind Sie quitt. Nein, dann haben sie was in Gang gesetzt, was dann in Zukunft auch in ihrer Verantwortung ist. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also, viele Einstellungsgespräche. Bemerkt, also Arbeit kann man gar nicht bezahlen, Arbeit muss man ermöglichen. Und die Frage ist, ob die Menschen, die bei uns tätig werden, ob sie es leisten können, bei uns zu arbeiten. Und dann sind es natürlich bei der Einkommensfrage. Und die hat mich dann fasziniert. Und da bin ich auch auf Erich Fromm gekommen. Jetzt wollen wir mal Erich Fromm mal richtig zu Wort kommen lassen, wenn Sie nichts dagegen haben. Apropos, bitte sitzen bleiben, ne? Apropos Manuskript. Nein, das ist kein Manuskript, sondern das ist Original Fromm. Das habe ich eben damals gelesen und das hat mich enorm, Moment, wo fängt es an? Also jetzt Zitat Erich Fromm, 1966. Dass während des größten Teils der vergangenen und der gegenwärtigen Menschheitsgeschichte vorherrschende Prinzip lautet, im Kapitalismus, genau wie in der Sowjetunion, nämlich dieses Prinzip hat Josef Stalin in den 30er Jahren sogar in der sowjetischen Verfassung verankert, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Kennen Sie alle, ne? Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Diese Drohung zwang den Menschen nicht nur so zu handeln, wie von ihm verlangt wurde, sondern auch so zu denken und zu fühlen. Dass er nicht einmal in Versuchung geriet, sich anders zu verhalten. Dass die Geschichte auf dem Prinzip der Angst beruht, verhungern zu müssen, hat seine Ursachen letzten Endes darin, dass der Mensch auf einem wirtschaftlich wie psychologisch niederen Existenzniveau lebte. Es waren niemals ausreichend materielle Güter vorhanden, mit denen man die Bedürfnisse aller hätte befriedigen können. Gewöhnlich war es so, dass eine kleine Führungsschicht alles an sich nahm, was ihr Herz begehrte. Deswegen gab es auch so schöne Schlösser. Ne? Und dass man den vielen, die sich nicht an einem gedeckten Tisch setzen konnten, sagte, es sei Gottes Wille oder das Gesetz der Natur. Ein garantiertes Einkommen, das im Zeitalter des wirtschaftlichen Überflusses möglich wird, könnte zum ersten Mal den Menschen von der Drohung des Hungertodes befreien und ihm auf diese Weise von wirtschaftlicher Bedrohung wahrhaft frei und unabhängig machen. Niemand müsste sich mehr nur deshalb auf bestimmte Arbeitsbedingungen einlassen, weil er sonst befürchten müsste, er würde verhungern. Begabte oder ehrgeizige Männer und Frauen könnten die Ausbildung wechseln, um sich damit auf einen Beruf vorzubereiten. Eine Frau könnte ihren Ehemann, aufpassen, ne? Eine Frau könnte ihren Ehemann, ein Jugendlicher seine Familie verlassen. Die Menschen hätten keine Angst mehr, wenn sie den Hunger nicht mehr zu fürchten brauchten. Das garantierte Einkommen würde nicht nur aus dem Schlagwort Freiheit eine Realität machen, es würde auch ein tief in der religiösen, humanistischen Tradition des Westens verwurzeltes Prinzip bestätigen, dass der Mensch unter allen Umständen das Recht hat, zu leben. Dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft, auf medizinische Versorgung, Bildung usw. ist ein dem Menschen angeborenes Recht, das unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, ob der Betreffende für die Gesellschaft, Anführungszeichen, von Nutzen ist. Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der Menschenentwicklung. Ja, das ist doch stark, oder? Das hat mich beeindruckt. Und da ist mir klar geworden, ne? Wenn wir in der heutigen Überflussgesellschaft, also in der heutigen Gesellschaft, wo wir uns gar nicht mehr selbst versorgen können, sondern wo wir darauf angewiesen sind, dass andere uns versorgen, wenn wir da leben wollen, brauchen wir Teilhabe. Das ist ja genau das, was ich in einem Einstellungsgespräch mit der Bewerberin vereinbare. Teilhabe. Wenn Sie bei uns anfangen, bekommen Sie ab 1.4. so und so viel im Monat an Einkommen. Teilhabe. Was die Voraussetzung ist, um teilnehmen zu können. Das ist der ganz schlichte Gedanke. Schauen Sie mal, der ist so einfach, dass man ihn fast, wie er so schön schreibt, ja gar nicht denken will. Der andere Mensch braucht eine Teilhabe, um teilnehmen zu können. Und wenn Sie teilnehmen wollen, müssen Sie leben. Das leuchtet ein, ne? Und wenn Sie leben können, wollen, müssen in der heutigen Gesellschaft, dann brauchen Sie ein Einkommen. Die Tatsache, dass Sie hier sitzen, ist ein Beweis dafür, dass Sie ein Einkommen haben. Oder? Das muss man sich ganz existenziell klar machen. Das Einkommen brauche ich, um zu leben. Jetzt könnte man sagen, naja, prima, dann für was brauche ich dann noch die Arbeit? Ne? Gibt solche Schlaumeier, die sagen es dann. Ne? Naja, für was brauche ich die Arbeit? Ja, die Arbeit brauche ich, um über mich hinauszuwachsen. Das ist doch das, was jeder beobachten kann in seiner persönlichen Biografie. Ja, wo wären Sie denn heute, wenn Sie nicht gelernt hätten, für andere Menschen Ihre Talente einzubringen, tätig zu werden, mitzuhelfen? Wo wären da jeder Einzelne von uns? Und dann wird einem plötzlich klar, naja, dass durch die Arbeit für andere Menschen definieren wir uns erst. Aber nicht dadurch, dass die Arbeit gut bezahlt wird, sondern dadurch, dass sie von den anderen Menschen wertgeschätzt wird. Und dass wir selbst in der Arbeit einen Sinn finden. Das ist das, was von uns eigentlich so moralisch, geistig zu bewältigen gilt. Und wenn das immer mehr in der Gesellschaft möglich wird, und da bin ich sehr optimistisch, ne? Dann es ist es eine Utopie, gar keine Frage. Die Leute sagen immer, der Götz Werner ist ein Utopist. Ja, logisch. Ja, der Gottlieb Daimler war auch mal ein Utopist. Und der Robert Bosch war auch mal ein Utopist. Alles, was heute für uns selbstverständlich war, ist, war mal eine Utopie. Also müssen wir heute Utopien träumen und anfangen zu denken, damit die Zukunft stattfindet. Ja, der Ford hatte mal so schön gesagt, ja, wenn ich die Menschen gefragt hätte, wie sie ihre persönliche Fortbewegung verbessern wollen, dann hätte die zu mir gesagt, ah ja, wir brauchen ein größeres Pferd, ein stärkeres Pferd und ein Pferd, was weniger frisst. Ja? Aber ein Auto hat mir keiner vorgeschlagen. Ne? Das ist doch logisch. Ne? Wir brauchen diese Utopisten. Aber wir dürfen das nicht gering schätzen, ne? Das so Utopien. Und die Utopien brauchen oft lange, bis sie Realität werden. Und die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist eine Utopie, die dann real wird, wenn genügend Menschen in der Gesellschaft das Träumen und Denken können. Und wenn Sie es träumen und denken können, dann werden Sie es dann auch mal wollen. Glauben Sie mir. Und da muss man beharrlich im Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung dran arbeiten. Und ich sage oft, wenn nur 20 Menschen heute nachher hier rausgehen und sagen, was dieser Götz Werner erzählt hat, sehr utopisch. Aber ich will das mal zu meiner persönlichen, ergebnisoffenen Forschungsfrage machen und will mal so in die Welt schauen und mal gucken, was mir dann auffällt und was mir dann daran klar wird. Und wenn Sie natürlich durch Stuttgart fahren, das war beim vorletzten Bundestagswahlkampf, war das so schön. Ich wohne da oben am Killesberg und dann fahre ich immer runter zum Hauptbahnhof. Und bei dem Bundestagswahlkampf bin ich immer an den Plakaten vorbeigefahren. Alle Parteien hatten ja damals die gleichen Plakate. Da stand drauf, Arbeit sichern. Jetzt frage ich Sie doch mal so, gerade die Frauen unter uns, ne, die sind ja praktischer wie die Männer. Ne? Wie wollen Sie Kinder erziehen, eine Spülmaschine ausräumen, Mittagessen zubereiten, Haushalt führen, nach dem Motto Arbeit sichern. Das weiß doch jeder, das wissen sogar andere wie die Schwaben, Arbeit muss man erledigen, ne? Und zwar so schnell wie möglich und so gut wie möglich. Arbeit sichern ist ein Quatsch, ne? Was wir sichern müssen, ist das Einkommen für die Menschen, dass sie leben können. Weil nur jemand, der leben kann, kann auch arbeiten. Das ist so, ich geniere mich fast oft, das zu sagen. Aber das ist der banale Zusammenhang. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, lassen Sie sich drauf ein und reden Sie mit anderen Menschen darüber. Das braucht den gesellschaftlichen Diskurs. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn es mal ein bisschen langweilig ist zu Hause, wenn Sie mal wieder Gäste haben und so. Das kann ja oft mal passieren, ne? Fangen Sie an, oder Klassentreffen oder alles so Sachen, die dann plötzlich langweilig werden, ne? Fangen Sie mal an zu reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich kann Ihnen sagen, das wird spannend. Und die Leute werden am nächsten Tag sagen, ah, das war ja mal gestern wieder gut, ne? Das ist die positive Seite. Die negative Seite von einer solchen Idee ist, dass Sie plötzlich feststellen, halte mal, das sind ja Menschen, die ich schon seit Jahren kenne, seit Jahrzehnten kenne. Ja, die haben ja ein Menschenbild. Da legt es einen nieder, ne? Und da merken Sie, das ist eine Menschenbildfrage. Bin ich denn wirklich bereit, dem anderen Menschen das Gleiche zu unterstellen, was ich mir unterstelle? Nämlich, da kommt immer sofort der Einwand, da tut er dann keiner mehr arbeiten. Und da kann ich Ihnen nur sagen, lassen Sie sich da nicht beirren, sondern fragen Sie einfach, ja, was würdest du machen? Und da werden Sie feststellen, 99,9% sagen die Menschen, ja klar, logisch, ich weiß auch, was es ankommt. Ich würde nach wie vor arbeiten, ne? Sehe doch einen Sinn in der Sache. Aber die anderen, und jetzt achten Sie mal genau, wie da gesprochen wird, die anderen, die muss man auf den Trab bringen. Denen muss man die Hammelbeine gerade ziehen. Ne? Also Beschreibungen, die ans Tierreich erinnern. Ja, und dann kommen Sie zu einer tragischen Erkenntnis. Und da muss man mal aufpassen, ob das nicht bei einem auch so ist, dass wirklich die meisten, Sie sind jetzt natürlich ausgeschlossen, ne? Dass die meisten Menschen haben zwei Menschenbilder. Eins von sich selbst, das ist ein sehr höfliches, humanistisches, und eins von ihren Mitmenschen. Das ist ein Tierbild in Wirklichkeit. Ne? Ein Tierbild. Der Mensch ist ein, steht sogar in Lehrbüchern, kann es Ihnen zeigen, der Mensch ist ein determiniertes Reizreaktionswesen. Jetzt frage ich Sie, wer von Ihnen empfindet sich als ein determiniertes Reizreaktionswesen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das wäre doch genau das Tier. Das Tier ist determiniert. Und da kann man sagen, jawohl, was macht den Menschen aus? Ja, natürlich die Freiheit, die er hat. Und wodurch entsteht Freiheit? Ja, genau durch den Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion. Der Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion, das macht die Freiheit. Sie sind nicht gezwungen wie ein Pferd. Wenn Sie sich hinter ein Pferd stellen und ziehen das Pferd am Schwanz, bitte tun Sie es ausprobieren. Ich garantiere Ihnen, das Pferd schlägt aus. Das kann gar nicht anders. Wenn das Pferd ein Mensch wäre, können Sie sich das überlegen, ob es ausschlägt. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Das ist die Freiheit, die wir haben, uns das klar zu machen. Wollen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich? Und deswegen ist das Herbeiführen der Freiheit, wie das auch Erich Fromm da anklingen lässt, das ist das Entscheidende des Grundeinkommens. Das ist das Entscheidende des Grundeinkommens. Wie realisieren wir den Ruf der Aufklärung nach Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit? Freiheit, den Freiheitsraum, damit der Einzelne selbstbestimmt das tun kann, was er für richtig hält, was seinen Intentionen entspricht, was seinen Ideen entspricht. Gleichheit, dass sich niemand über mich stellen kann und dass ich mich nirgends unterordnen muss. Und Geschwisterlichkeit, ja, Geschwisterlichkeit, das wäre eben das Grundeinkommen, ne? Weil du mein Bruder bist und weil du meine Schwester bist. Deswegen hast du den gleichen Anspruch auf eine Grundsicherung. Und es natürlich, die Frage will ich Ihnen zum Schluss beantworten, die Definition des Grundeinkommens. Ganz, ganz einfach. Wir haben ja eine moderne Verfassung und der Artikel 1 der Verfassung heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann kann man sagen, ja, wie hoch muss das Grundeinkommen sein? Ja, so, dass jeder meiner Mitmenschen bescheiden, aber menschenwürdig im Sinne des Artikel 1 unserer Verfassung leben kann. Das ist die Definition. Das muss man wieder neu ermitteln. Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Konsensbildung. Darauf kommt es an. Und wenn uns das gelingen würde, hätten wir eine andere Gesellschaft. Früher oder später. Ne? Und Sie wissen ja, Entwicklung, meine Definition, Entwicklung ist ein diskontinuierlicher Prozess, der irreversibel in der Zeit verläuft. Und dann geht es Ihnen nämlich genauso wie mir. Ich gehöre zu den Menschen, und ich habe noch keinen anderen gefunden, die immer der Meinung waren, Wiedervereinigung erleben wir in unserem Leben nicht mehr. Und dann bin ich doch tatsächlich morgens früh ins Auto gestiegen und musste nach Salzburg fahren. Und dann, als ich da in Karlsruhe die Autobahn hochgefahren bin, habe ich ein Radio angemacht. Und da höre ich im Radio, dass die Mauer gefallen ist. Stellen Sie mal vor. Damit hat niemand gerechnet. Das hat mir keiner am Vorabend gesagt. Und ich habe auch keinen gefunden, der sagt, ja, das wusste ich. Warum ist die Mauer gefallen? Entwicklung ist ein diskontinuierlicher Prozess, der irreversibel in der Zeit verläuft. Und genauso wird es uns auch gehen mit so einer Idee wie dem bedingungslosen Grundeinkommens. Eines Tages machen Sie das Fenster auf und morgens früh und die Welt sieht anders aus. Glauben Sie mir, da müssen Sie darauf vertrauen. Das wird passieren. Früher oder später. Lassen Sie sich darauf ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.